Domradio Bibel. Erkundungen, Erklärungen, Vertonungen.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Domradio Bibel. Ich bin ja Henrik Stehens und freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Im Zentrum unserer Sendung stehen in diesen Wochen adventliche Gestalten, die wir Ihnen an den Sonntagen vor Weihnachten vorstellen möchten. Und zum besseren Verstehen hilft uns dabei der Leiter der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule Köln, Dr. Gunter Fleischer. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind.
Wunderschönen guten Abend, da steht's.
Vergangene Woche haben wir uns mit Elisabeth und Zacharias beschäftigt. Um wen geht es heute?
Heute geht es um deren Sohn, nämlich Johannes, bekannt als Johannes der Täufer.
Ja, und da wir uns im Lesejahr des Evangelisten Matthäus befinden, hören wir uns als erstes das Auftreten des Täufers an, nämlich im Matthäusevangelium das dritte Kapitel, die Verse 1 bis 17.
In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hatte: Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Und meint nicht, ihr könntet sagen: Wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch nur mit Wasser, zum Zeichen der Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand. Er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu. Denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen, und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe.
Das war Johannes der Täufer bei Matthäus im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 17. Der Täufer wird hier anhand seiner Kleidung und Ernährung beschrieben. Vergangene Woche haben wir schon bei Lukas gelesen, wie der Engel ankündigte, Johannes werde keinen Wein und andere berauschende Getränke trinken. Und heute hören wir, wie er sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt, Herr Dr. Fleischer. Warum sind diese Details seiner Erscheinung und seines Verhaltens so wichtig?
Weil er damit in eine Tradition gestellt wird. Johannes wird in Verbindung gebracht mit der Gestalt des Propheten Elia. Und Elia ist im Grunde nach der jüdischen Erwartung das große Bindeglied zur Ankunft des Messias. Und dieser Elia wird eben als einer geschildert im Alten Testament, der genau mit solchen Attributen, wie hier geschildert, in dieser sehr asketischen Lebensweise gelebt hat, und dem wird Johannes angeglichen. Das heißt, er ist einerseits ein Prophet, wird also in die Tradition der Propheten hineingestellt, wie Elia, aber eben auch nicht irgendein Prophet, sondern der Prophet, der mit dem Kommen des Messias besonders verbunden ist. Im Grunde, muss man sagen, wird die Gestalt des Elia umgedeutet auf die Gestalt Johannes des Täufers. Er ist der wiederkommende Elia.
Aber damit scheint er ja auch eher ein kompromissloser und harter Typ zu sein, der mich selbst den Pharisäern und Sadduzäern, die zu seiner Taufe kommen, den traute er nicht so recht. Woher rührt dieses Misstrauen des Täufers?
Das Täuferbild ist ja in den einzelnen Evangelien nicht überall gleich. Matthäus stellt besonders diesen sehr rigoristischen und harten Gerichtsprediger heraus, weil es ihm, Matthäus und im Jesusbild, das er vermitteln will, deutlich darum geht, Worte Taten werden zu lassen. Und da müssen dann sehr oft die Pharisäer oder andere als Punching Ball, würde ich fast sagen, herhalten. Das heißt, sie werden eher geschildert als welche, bei denen Wort und Tat auseinanderfallen. Sie führen das große Wort, aber tun nicht, was sie einfordern. Dagegen wendet sich eben Johannes, wenn er natürlich zur Umkehr auffordert, geht es genau darum, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Man muss aber sagen, das muss nicht unbedingt der Historie, der Geschichte entsprechen, weil die Pharisäer natürlich gerade wohl geschichtlich gesehen diejenigen waren, die sich am meisten bemüht haben, die Tora, das Wort Gottes, im Lebensalltag umzusetzen. Wahrscheinlich war auch Jesus ihnen noch am nächsten. Aber die Evangelien entstehen in einer Zeit, in der sich Christentum und Judentum durch die Zerstörung Jerusalems und damit auch die Aggressionen, die gegen das Judentum aufkommen, die Juden müssen Jerusalem verlassen, in Konfrontation zueinander geraten. Und aus diesen Spannungen heraus wird nun die Gegenseite schlimmer dargestellt, als sie wirklich war. Also jetzt werden die Pharisäer erst zu dieser Gegnergruppe und davon liest man oder spürt man etwas auch im Matthäusevangelium.
Und nun kommt Jesus zu ihm, zu Johannes dem Täufer an den Jordan, von dem Johannes zuvor noch gesprochen hat, dass er nicht wert sei, ihm die Schuhe auszuziehen. Warum lässt sich Jesus von Johannes überhaupt taufen?
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Auch da wird man ein bisschen in die Evangelien hineinschauen müssen und findet unterschiedliche Antworten. Bei Lukas steht sehr stark der Gedanke der Gesetzeserfüllung im Vordergrund. Und Johannes schwört im Grunde mit seiner Taufe auf das Einhalten des Gesetzes ein. Und Jesus unterwirft sich dem Gesetz. Ein Gedanke, den wir übrigens auch mal beim Paulus finden, wenn es im Galaterbrief heißt, über die Geburt Jesu von einer Frau unter dem Gesetz geboren. Also es verläuft alles gemäß dem Gesetz, was eben letztlich Offenbarung des Willens Gottes ist. Matthäus fügt noch einen zusätzlichen Gedanken ein, denn bei ihm wird die Taufe damit begründet, dass die Gerechtigkeit erfüllt werden soll. Diese Umkehr ist nochmal Ausdruck, dass Jesus ganz auf der Seite der Gerechtigkeit Gottes steht, die sich dann in den verschiedensten Handlungen auch wiederum äußert. Und ein Hauptpunkt ist sicherlich diese Gerechtigkeit, an der ist die Zuwendung zu den Armen.
Und zu diesem Szenario der Taufe Jesu im Jordan, da gibt es ja auch eine ganz bekannte Bach-Kantate. Und aus dieser Bach-Kantate hören wir jetzt als nächstes auch einen Abschnitt. Das war aus der Bach-Kantate Unser Herr Christ zum Jordan kam, der Eröffnungschor. Ja, Johannes der Täufer tritt am Jordan auf und Jesus lässt sich von ihm taufen. Am Anfang des Matthäustextes wurde mit einem Zitat auf den Propheten Jesaja hingewiesen. Herr Dr. Fleischer, was hat es denn mit diesem Zitat auf sich?
Ja, das ist spannend. Dieses Zitat stammt ja aus dem 40. Kapitel des Jesaja-Buches. Und das ist ein schönes Beispiel, wie ein alttestamentlicher Text, wenn es mal so sagen soll, fruchtbar gemacht wird für das Neue Testament. Denn er wird ein wenig verändert, was aber ganz einfach geht. Das Hebräische kennt keine Satzzeichen. Im hebräischen Text, also im Jesaja-Text, geht es darum, dass in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft dem Volk angekündigt wird, dass es aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren wird. Und dazu werden, es wird gar nicht deutlich wer, irgendwelche Mächte, Größen aufgefordert, bereitet dem Herrn in der Wüste den Weg. Also Stimme eines Rufers, wer immer dieser Rufer ist, irgendwelche Wächter der Stadt Jerusalem oder ähnliches, Doppelpunkt, bereitet dem Herrn in der Wüste den Weg. Daraus macht jetzt Matthäus, ändert das Zitat leicht um, Stimme eines Rufenden in der Wüste, Doppelpunkt, bereitet dem Herrn den Weg. Also jetzt geht es nicht darum, in der Wüste den Weg zu bereiten, sondern dass der Rufer in der Wüste ist. Und damit kann er die Stimme des Rufenden auf Johannes den Täufer beziehen, der eben am Jordan, aber auch in der Wüstengegend aufgetreten ist. Und dass dies so war, das wissen wir nicht nur aus biblischen Texten, sondern auch aus außerbiblischen Texten.
Und dann hören wir doch einfach mal in diesen Originaltext hinein, aus dem Buch Jesaja, das 40. Kapitel, die Verse 1 bis 12.
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr frohen Dienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist. Denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Eine Stimme sagte, verkünde. Ich fragte, was soll ich verkünden? Alles Sterbliche ist wie das Gras, und all seine Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht. Sag den Städten in Juda, seht, da ist euer Gott. Seht, Gott der Herr kommt mit Macht. Er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit. Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide. Er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm. Die Mutterschafe führt er behutsam. Wer misst das Meer mit der hohlen Hand? Wer kann mit der ausgespannten Hand den Himmel vermessen? Wer misst den Staub der Erde mit einem Scheffel? Wer wiegt die Berge mit einer Waage und mit Gewichten die Hügel?
Jesaja, das 40. Kapitel, die Verse 1 bis 12 war das. Das haben wir gehört in Domradio Bibel. Heute beschäftigen wir uns mit dem heiligen Johannes, dem Täufer. Herr Dr. Fleischer, früher gab es eine Werbung mit dem Slogan, wir machen den Weg frei. Jesaja verbindet das mit einer Aneinanderreihung von Auf-den-Kopf-Stellungen, also dass Täler sich heben, Berge sich senken, krummes gerade wird und hügeliges eben. Was will denn der Prophet damit zum Ausdruck bringen?
Zweierlei soll damit zum Ausdruck gebracht werden. Man kann es zunächst mal wörtlich verstehen und das heißt, den Rückkehrenden soll der Weg so leicht wie möglich gemacht werden. So ein Weg durch die Wüste ist halt anstrengend und der ist, wenn man mal in der Gegend war, mit vielen Bergen und Hügeln und Senken und Tälern durchzogen und übersät. Und wenn man da jedes Mal in die Senke und wieder auf die Höhe muss, wäre das ein enorm anstrengender Weg. Also es soll wirklich hier angekündigt werden, dieser Weg wird leicht für euch werden. Selbst wenn das nur in einem symbolischen Sinne gelten mag, aber es ist eigentlich hier so gedacht, ja, Schöpfung wird hier verändert zugunsten der Rückkehr des Volkes. Zugleich aber ist natürlich ein Wort wie krumm nicht nur eine geografische oder topografische Beschreibung, sondern durchaus auch eine ethische. Das heißt, es geht auch um den ethischen Wandel. Das Krumme steht durchaus für das Sündhafte, was es auch nicht mehr geben soll.
Also krumme Wege gehen, genau. Oder krumme Sachen machen.
Ja, das darf man durchaus mithören.
Jesaja, der ist ja hier offensichtlich ab und zu mal so im Gespräch oder Dialog, wie man das auch nur nennen kann, mit einer Stimme, die etwas ruft oder etwas sagt. Ist das hier die Stimme Gottes, um es mal ganz vorsichtig zu deuten, zu versuchen?
Ja, das ist eine der großen Fragen bei diesem Text, weil das keineswegs so klar ist. Es gibt sicherlich Passagen in diesem 40. Kapitel, wo es die Stimme Gottes ist, die ihn Rudi vernimmt. Das heißt, man geht davon aus, es ist im Grunde sowas wie seine Berufung. Aber gerade der Einstieg, Stimme eines Rufenden, bereitet in der Wüste dem Herrn den Weg, das ist kaum die Stimme Gottes. Und dann bleibt eben tatsächlich die Frage, wer ist gemeint? Ist es sozusagen die personalisierte Tochter Zion, die hier spricht? Sind es Wächter, die die Ruinenstadt Jerusalem bewachen, die es wohl gab? Denn wir müssen uns ja vorstellen, während der babylonischen Gefangenschaft war das eigentliche Stadtzentrum von Jerusalem eine Ruinenstadt. Die Menschen wohnten außerhalb dieser Ruinenstadt. Also es könnte durchaus sein, dass also solche Wächterfiguren gemeint sind. Dann aber irgendwann geht es über, dass tatsächlich der Prophet die Stimme Gottes vernimmt.
Vor allem das Ende des Textes hat ja etwas Glorreiches. Zion soll als Botin der Freude auf einen hohen Berg steigen. Gott kommt mit Macht und herrscht mit starkem Arm. Und mit starker Hand führt er seine Herde zur Weide. Was ist das für eine Herde, die offensichtlich einen so starken Gott benötigt?
Ja, das ist, wenn man so will, die Herde der Depressiven. Das sind die Menschen, die in der babylonischen Gefangenschaft gelebt haben und die im Buch Ezechiel ihr Schicksal einmal so umschreiben, dass sie sagen, wir leben hier wie in der Totengruft. Und im Grunde glauben sie nicht, dass sich diese Situation nochmal ändern wird. Babylon ist ein sehr mächtiges Volk, ein sehr mächtiger Staat. Und der Prophet hat ja hier die Aufgabe, die große Wende anzukünden, hat die Aufgabe zu sagen, nein, aus dieser Gefangenschaft wird es eine Rückkehr nach Jerusalem geben. Und das muss er sozusagen gegen ganz viel Widerstand verkünden, und diesmal den Widerstand des Nicht-Glauben-Könnens. Die Leute haben sich also auf diese, nochmal, Depression im Grunde, das beständige Klagen, uns geht es hier schlecht und es ist alles Mist, in der Fremde zu leben, dagegen muss er ansprechen, um zur Rückkehr zu bewegen. Zum Teil auch sogar noch gegen eine andere Stimmung, denn es gibt natürlich nicht nur die Menschen, die leiden und in der Depression leben, sondern es gibt auch die, die sich mit der neuen Situation angefreundet haben. Die sagen, oh, dann bleiben wir doch in Babylon. Was sollen wir denn zurückgehen in das blöde Jerusalem? Das ist eh nur ein Trümmerhaufen. Das heißt also, zweimal geht es darum, Kräfte zu mobilisieren. Und wie kann ich anders Kräfte mobilisieren, als wenn ich auch wiederum sehr kraftvolle Bilder verwende? Und die werden hier genutzt, sowohl kraftvoll wie auch sehr tröstlich. Also ich finde immer wieder schön dieses Bild von den Schafen, die sacht auf dem Arm getragen werden.
Also kraftvolle Bilder werden hier bei Jesaja im 40. Kapitel gezeichnet. Herr Dr. Fleischer, Sie hatten schon am Anfang auch davon gesprochen, von den Wächtern, der auf der Zinne steht. Und jetzt haben wir Zion, die als Botin der Freude auf einen hohen Berg steigt. Da klingeln uns doch so ein wenig musikalisch die Ohren.
Natürlich, man denkt sofort an Johann Sebastian Bach und das berühmte Orgelstück Wachet auf, das berühmte Choralvorspiel. Wir werden es aber jetzt mal nicht in der gewöhnlichen Fassung für Orgel hören, sondern in der meines Erachtens wunderbar gelungenen Transkription für Klavier von dem großen Pianisten Ferruccio Busoni.
Und da hören wir jetzt mal rein. Von Jesaja kehren wir nun zurück zum Matthäusevangelium. Seit der Taufe Jesu haben wir von Johannes dem Täufer nichts mehr gehört, außer dass er ins Gefängnis geworfen wurde und dass die Jünger des Johannes im Gegensatz zu denen Jesu fasten. Die nächste größere Textstelle, wo es um den Täufer geht, ist mit der Beginn der Entscheidung überschrieben. Herr Dr. Fleischer, um was geht es in diesem Text, den wir hier gleich hören werden?
Ja gut, der Beginn der Entscheidung, der bezieht sich natürlich eigentlich auf die Entscheidung für die Gestalt Jesu. Aber sie nimmt bereits Maß an der Gestalt Johannes des Täufers. Das heißt, es werden im Grunde zwei Gestalten den Menschen vor Augen gehalten, die zwei ganz verschiedene Arten im Grunde repräsentieren, von der Gottesherrschaft zu reden. Nämlich Johannes der Täufer als Asket, als Bußprediger, als einer mit einem radikal einfachen Leben und auf der anderen Seite Jesus, der mittlerweile dafür bekannt ist, dass er vielfach Einkehr hält in Häusern von Menschen, die schlecht angesehen sind. Das sind die berühmten Zöllner und Sünder und Sünderinnen. Man kann erstmal verallgemeinert sagen, Menschen, die prinzipiell eben in keinem guten Ruf standen. Und beide will man im Grunde nicht hören. Es geht beide Male aber um dasselbe, nämlich um die Hinkehr zu Gott selbst, zu seiner Botschaft, zum Reich Gottes, zu einem Leben gemäß Gottes Willen. Und egal, wie man es macht, ob es auf dem Wege der radikalen Askese oder der einladenden Werbung eines Jesus von Nazareth geschieht, beide Weisen scheinen nicht anzukommen.
Und so hören wir jetzt nun aus Matthäus, dem 11. Kapitel, die Verse 2 bis 19.
Johannes hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, »Bist du der, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?« Jesus antwortete ihnen, »Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf.« Und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Er sagte, »Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung?« Leute, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich bahnen. Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan. Die Gewalttätigen reißen es an sich, denn bis hin zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz über diese Dinge geweissagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, ja, er ist Elia, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Mit wem soll ich diese Generation vergleichen? Sie gleicht Kindern, die auf dem Marktplatz sitzen und anderen Kindern zurufen, wir haben für euch auf der Flöte Hochzeitslieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt euch nicht an die Brust geschlagen. Johannes ist gekommen. Er isst nicht und trinkt nicht. Und sie sagen, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen. Er isst und trinkt. Darauf sagen sie, dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder. Und doch hat die Weisheit durch die Taten, die sie bewirkt hat, Recht bekommen.
Das war die Textstelle Matthäus 11. Kapitel, die Verse 2 bis 19. Johannes war sich bei der Taufe Jesu noch recht sicher, dass er der verheißene Messias ist, Aus dem Anfang des eben gehörten Textes kann man jedoch wieder eine gewisse Unsicherheit heraushören. Herr Dr. Fleischer, was lässt an der Identität Jesu denn zweifeln?
Nun, Johannes kommt eindeutig aus der jüdischen Erwartungshaltung und der jüdische Erwartungshorizont für den Messias, den Johannes ankündigt, ist, dass dieses Kommen mit weltverändernden Taten einhergeht, dass sich die Lage für Israel, das ja zu dieser Zeit in der Besetzung Roms lebt, ändert. Und da muss man einfach sagen, das geschieht ja nicht. Es finden keine äußeren großartigen Bewegungen und Zeichen statt, die einen Johannes darin unterstützen könnten, ja, das ist wirklich der Messias, sondern das Alltagsleben geht weiter wie bisher. Und das lässt ihn an diesem Jesus zweifeln.
Also die große Revolution findet sozusagen gar nicht statt.
Genau.
Ein ganz bekannter Satz ist ja dieser hier in Vers 11 gehörte. Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Ist denn jetzt der Unterschied zwischen Erde und Himmelreich so riesig, wie man hier angesichts dieses Verses vermuten könnte?
Ja, es geht nicht um den Unterschied zwischen Erd- und Himmelreich, sondern es geht um den Unterschied, dass der Johannes noch ganz ein Mensch der Erwartung ist und einer, der offensichtlich auch noch seine Zweifel hat und sich nicht einfach auf die Seite Jesu schlägt, sondern im Grunde auch noch seiner eigenen Bewegung nachgeht und umgekehrt von den anderen die Rede ist, die sich ganz auf die Seite Jesu stellen. Man könnte im Grunde sicherlich, wenn wir an die Abfassung der Evangelien denken, an diejenigen denken, die sich haben taufen lassen. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen denen, die die Zeit, die zu der Periode vor Jesus gehören, und denen, die sich für diesen Jesus direkt entschieden haben und ihm nachfolgen. Und von denen ist schon der, der das vielleicht noch sehr schwach versucht, aber immerhin diesen Weg geht, weiter als ein Johannes, der in einer reinen Erwartung lebte.
Für Jesus, gegen Jesus, für Johannes, gegen Johannes. Sie hatten ja schon, bevor wir uns den Text angehört haben, schon darauf hingewiesen, Johannes ist der große Asket, er regt deswegen Anstoß. Und Jesus, naja, so ein bisschen, ich sag mal, man spricht über ihn halt der Fresser und Säufer und der mit Zöllnern, Sündern, Dirnen verkehrt, hat wohl auch nicht mehr Erfolg als Johannes. Trotzdem werden diese beiden Personen relativ gegensätzlich beschrieben aufgrund ihres Ansatzes. Sind sie denn wirklich so gegensätzlich, wie hier erscheint, oder treten sie doch für dasselbe ein?
Es gibt natürlich etwas Verbindendes. Das Verbindende ist, dass sie beide für das Reich Gottes, für das Kommen des Reiches Gottes, für das Wirken Gottes auf Erden eintreten. Der Unterschied, Johannes der Täufer vertritt die Position, das, was wir von Gott her zu erwarten haben, ist das Gericht. Und das kommt auf jeden Fall. Da ist gar nichts dran zu ändern. Das Einzige, was wir Menschen tun können, wir bereiten uns auf dieses Gericht vor und haben dann vielleicht eine Chance, einigermaßen heil durch dieses Gericht hindurchzukommen. Der Ansatz Jesu, ich bin gekommen, nicht um zu sagen, jetzt schlägt Gott zu und jetzt müssen wir noch gucken, wie wir einigermaßen durchkommen, sondern in mir, in diesem Jesus von Nazareth, eröffnet euch Gott eine neue Möglichkeit. Er versucht es noch einmal mit euch, es kommt eben nicht das Gericht, sondern ich eröffne euch noch einmal einen Weg, weiter zu leben ohne Gericht. Irgendwann mag das Gericht kommen, wann auch immer, aber jetzt ist nicht die Zeit, das Gericht zu verkünden, sondern jetzt ist die Zeit, diesen Neuanfang zu verkünden. Und das sind natürlich zwei ganz verschiedene Ansätze, aber sie sprechen beide von demselben Gott.
Bereitet dem Herrn den Weg, das hatten wir eben auch in Jesaja schon gehört und in Verbindung mit Johannes, der ja auch häufig als der Rufer, die Stimme eines Rufers in der Wüste bezeichnet wird. Herr Dr. Fleischer, Sie haben uns bezüglich dieser Konnotation doch auch noch etwas Musik mitgebracht. Um welche Musik handelt es sich hier?
Jetzt handelt es sich um eine Motette von dem großartigen Komponisten Heinrich Schütz, der am Hof von Dresden gearbeitet, gewirkt hat. Im Grunde genau 100 Jahre vor Johann Sebastian Bach, dann hat man so eine Einordnung, er ist 1585, glaube ich, geboren. Und er hat eben diese Täuferworte, wo er Jesaja zitiert, nämlich ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste, wunderbar auf seine sehr am Wort orientierte Art und Weise vertont.
Ja, und bevor wir uns mit dem letzten Johannestext der heutigen Sendung beschäftigen, hören wir uns hier die Motette von Heinrich Schütz an.
Thank you.
Ich bin eine rufende Stimme. Eine Motette von Heinrich Schütz war das zum Johannes, dem Täufer, mit dem wir uns in dieser Sendung Domradio Bibel beschäftigen. Im letzten der heutigen Texte geht es um den Tod des Täufers. Eine bekannte Geschichte, die wir etwas ausführlicher aus dem Markus-Evangelium kennen, die hören wir nun in einer etwas komprimierteren Form, nämlich nach Matthäus aus dem 14. Kapitel, die Verse 3 bis 12.
Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und in Ketten ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, du hattest nicht das Recht, sie zur Frau zu nehmen. Der König wollte ihn deshalb töten lassen, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn man hielt Johannes für einen Propheten. Als aber der Geburtstag des Herodes gefeiert wurde, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen, und sie gefiel Herodes so sehr, dass er schwor, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Da sagte sie auf Drängen ihrer Mutter, »Lass mir auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes herbringen.« Der König wurde traurig, aber weil er einen Schwur geleistet hatte, noch dazu vor allen Gästen, befahl er, ihr den Kopf zu bringen, und er ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Man brachte den Kopf auf einer Schale und gab ihn dem Mädchen, und sie brachte ihn ihrer Mutter. Die Jünger des Johannes aber holten den Leichnam und begruben ihn. Dann gingen sie zu Jesus und berichteten ihm alles.
Das war der Tod Johannes des Täufers nach Matthäus im 14. Kapitel, die Verse 3 bis 12. Herr Dr. Fleischer, hier heißt es, Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus. Welche Rolle spielt denn hier die Schwägerin des Herodes bei der Gefangennahme des Täufers?
Wenn wir der biblischen Erzählung folgen, das muss man so betonen, weil sie nicht identisch ist mit dem, was wir aus anderen geschichtlichen Quellen wissen, geht es schlichtweg darum, dass dieser Herodes Philippus, also eine Figur aus dem großen Familienclan des Herodes, eine zweite Ehe eingegangen ist. Und diese zweite Ehe führt, wie das so oft der Fall ist, zu Rivalitäten mit der Ex-Frau, die im wörtlichen Sinne in die Wüste geschickt wurde, wieder zurück in ihre Familie. Und gegen diese zweite Ehe, die im Grunde ohne Not geschlossen worden ist, Grund für Eheschließung waren oft politische Ereignisse, das war hier nicht der Fall, gegen diese Ehe stellt sich Johannes der Täufer. Er kommt also hier sehr stark aus einer moralischen Position und darauf hat die Herodias keine Lust, sich sozusagen das Eheleben mit ihrem zweiten Mann vermiesen zu lassen und wünscht die Beseitigung Johannes des Täufers.
Aber warum hat der Täufer da nicht einfach die Klappe gehalten, auf Deutsch gesagt? Ich meine, es wäre für ihn noch einfacher gewesen.
Es ging ihm nicht um sein Leben. Es ging ihm offensichtlich tatsächlich darum, Position zu beziehen. Und wir haben ihn kennengelernt als einen Bußprediger. Wir haben ihn kennengelernt als einen, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gericht kommt. Und angesichts dieses Gerichts gibt es Maßstäbe. Und da er nun einer ist, der sagt, mir geht es darum, wie kann man in diesem Gericht bestehen, kann ich als Johannes der Täufer nicht anfangen, die Maßstäbe zu verrücken.
Herodes, kümmern wir uns mal kurz um diese Person. Herodes hat ja durchaus so einen etwas schwächlichen Charakter. Bei Markus auch ist es ja, er hat häufig so ein bisschen Angst vor Johannes dem Täufer oder auch Respekt, wie man das nun auch immer beschreiben mag. Und hier begeht er doch eine ziemlich große Dummheit, nämlich er tätigt einen doch recht riskanten Schwur. Also er sagt, ich gebe dir alles und wenn es die Hälfte meines Königreichs ist, ja gut, ich meine, hätte auch ein Dreiviertel sein können. Aber warum lässt sich denn Herodes zu einem solchen Schwur verleiten? Ist er so fasziniert von der Herodias oder beziehungsweise von ihrer Tochter?
Wir müssen hier eindeutig zweierlei unterscheiden, nämlich was die biblische Erzählung darstellt, wie sie das Ganze ausmalt und dem, was wir historisch wissen, soweit sich das erkennen lässt. Historisch scheint schon zu passen, dass dieser Herodes Philippus eine schwache Gestalt war. Und das genau bringt ihn wohl auch in die eigentliche Bredouille. Wahrscheinlich, soweit man das sagen kann, ist der Hintergrund der ganzen Auseinandersetzung mit Johannes dem Täufer auch nicht die Ehegeschichte dieses Herodes Philippus. Die mag im Hintergrund eine Rolle gespielt haben. Viel entscheidender ist, dass dieser Mann in seiner Schwäche seine Macht gefährdet sieht. Denn das spiegelt gerade Markus wieder, aber auch in den anderen Evangelien wird es deutlich. Dieser Bußprediger Johannes der Täufer hatte offensichtlich enormen Zulauf. Warum auch immer. Ich sage immer ganz gern, das ist vergleichbar, wie wenn wir Jahrtausendwenden haben und die Leute auf einmal ansprechbar sind auf große Veränderungen. Man denke nur an diesen Maya-Kalender, wie auf einmal alle Welt von dem Maya-Kalender und dem Ende der Welt sprach, nur weil es da so ein Ding gab. Die sind auf einmal da ansprechbar. So war das bei Johannes dem Täufer offensichtlich auch. Er hat einen Riesenzulauf und das macht dem Philippus Angst. Das heißt, es könnten sich dort politische Widerstände bilden, denn dieser Herodes-Clan war alles andere als beliebt. Weil er aber zutiefst unsicher ist, weiß er nicht wirklich damit umzugehen. Und hier scheint, auch das passt eigentlich historisch, die Frau sozusagen den letzten Anstoß zu geben. Der Mann braucht jemanden, der ihm noch sagt, bring den um. Und das wird aber jetzt biblisch in eine Geschichte gekleidet. Also mit diesem Schwur, der ihn letztlich dann verpflichtet, das zu tun. Ob das historisch so war, wissen wir überhaupt nicht. Aber zumindest in einer Situation der Schwäche bedarf es des Anlasses, der von außen kommt, hier durch seine Frau eben, beziehungsweise die Tochter, die für ihn tanzt, dass er bereit ist, Johannes zu opfern, letztlich wahrscheinlich, um das politische Überleben zu sichern.
Und nachdem er Johannes der Täufer enthauptet worden ist, tragen ihn seine Jünger zu Grabe und gehen anschließend zu Jesus. Ist Jesus so eine Art Testamentsverwalter jetzt des Täufers?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Wir können auf jeden Fall sagen, Johannes hatte eine Gefolgschaft, Jesus hatte eine Gefolgschaft. Ob die Jüngerschaft des Johannes tatsächlich dann in Geschlossenheit zu Jesus übergewechselt hat, ob hier einfach von Einzelnen die Rede ist, die einfach sehen, ja, unser Anführer, unser geistliches Haupt, Johannes der Täufer, ist gestorben. Also kann er doch nicht so ganz der Richtige gewesen sein und sie setzen jetzt auf Jesus. Das wissen wir im Letzten nicht, aber der Eindruck wird hier erweckt, ja, es gibt welche nach dem Tod des Johannes, die sagen, da sind wir jetzt mit unserem Anliegen bei Jesus entweder besser aufgehoben oder tatsächlich im Sinne, der führt das weiter, was Johannes verkündet hat.
Der Tanz der Herodias-Tochter, der muss ja so anzüglich gewesen sein. Darüber haben wir ja auch schon gerade gesprochen. Aber so mancher Komponist hat sich doch auch da zu hinreißen lassen, dies in Noten zu bringen. Was haben Sie uns denn da für ein Musik mitgebracht, Herr Dr. Fleischer?
Da habe ich heute nicht das mitgebracht, was man erwarten würde. Der bekannteste Tanz der Salome ist der von Richard Strauss in seiner Oper Salome, die er ja vertont hat nach einem Theaterstück von Oscar Wilde. Interessanterweise hat dieses Theaterstück zwei Vertonungen gefunden, fast zeitgleich. Im Jahre 1908 hat ein Franzose namens Antoine Mariotte diesen selben Stoff vertont und dementsprechend auch einen Siebenschleiertanz komponiert. Und den hören wir jetzt. Im Unterschied zu Richard Strauss werden in die Musik zum Tanz bei Antoine Mariotte auch noch sozusagen Verwünschungen Johannes des Täufers eingebaut, der also sozusagen der Tochter des Philippus, dieser Salome, dann Unheilswünsche zuruft und eigentlich wünscht, dass sie doch untergeht in ihrem Treiben, was sie da zeigt. Und das ist dann die Art und Weise, wie Mariotte den Stoff vertont.
Also aus Salome von Antoine Mariotte hören wir jetzt den Siebenschleiertanz.